so. Sind jetzt begrüßen zur zweiten Vorlesung. Gibt es irgendwelche Fragen im Vorhinein, welche organisatorischen, inhaltlichen Fragen zum letzten Mal? Wenn nicht, ja, hat es mit der Homepage, hat es geklappt, sind Sie da reingegangen? Also, ich habe das mit diesem Link und so weiter, du musst alles hinhauen. Dann zum Ablauf. Ich habe das jetzt ein bisschen verschoben, also ich werde versuchen, das in etwa so durchzuziehen, wie ich das angekündigt habe. Kann aber nicht garantieren, dass wir jetzt immer genau das machen, was am Plan draufsteht. Wir werden jetzt bis zum nächsten Mal, also bis 29.10. nächste Woche fällt es aus, sage ich noch einmal dazu, bitte nicht vergessen, weil das sind sozusagen sinnloserweise herkommen. Also bis zum nächsten Mal ist dann am 29.10. nächste Woche. Werden wir den Stoff der Einführungslehrveranstaltung im Wesentlichen durchgegangen haben. Also es geht darum, einmal Aussagenlogik, Prädikatenlogik, erste Stufe noch einmal zu wiederholen. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Der eine Grund ist der, dass wir gemeinsame Sprachen finden müssen, weil die Spezifikationen sind überall anders. Das werden wir ja sehen, wenn Sie sich verschiedene Lehrbücher anschauen. Erstens wird jede einzelne Definition ist ein bisschen irgendwie anders, es werden unterschiedliche Kalküle verwendet etc. Deswegen ist es wichtig, dass wir das gemeinsam uns noch einmal anschauen. Und der zweite, noch wichtigere Grund ist aber, dass wir sehen werden, dass im Wesentlichen das, was wir an formalen Spezifikationen drinnen haben in dieser klassischen Logik, also das, was Sie eh schon gelernt haben in der Einführungslehrveranstaltung, den Kern ausmacht von allem, was man nachher dann auch macht. Es sind Konstruktionen dabei, Definitionen der Syntax, der Semantik, die bei der Logik höherer Stufe, bei der Modallogik, bei der mehrheitlichen Logik, bei allen Logiken, die wir da behandeln werden, irgendwie entweder gleich vorkommen oder in leichter Abwandlung, in leichter Modifikation. Deswegen ist es ganz wichtig und ganz entscheidend, diese Grundkonzepte der klassischen Aussagenlogik und der Prädikatenlogik erster Stufe gut zu kennen, inklusive natürlich dieser mathematischen mengentheoretischen Grundbegriffe, die wir uns das letzte Mal anschauen. Übernächstes Mal werden wir dann zur Logik zweiter Stufe übergehen, weil wir zwischendurch auf jeden Fall noch Zeit haben, dass wir uns mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde, aber gar nicht formal, mehr oder weniger rein philosophisch die Frage stellen, was bedeutet eigentlich philosophische Logik, was hat das für einen Sinn, sich andere Logiken als die von uns bekannten klassischen Logiken anzuschauen. Und dann sozusagen, wenn wir beginnen, uns diese Logiken eben anzuschauen. Also das ist so der Plan für die nächsten zwei, drei Male. Wir haben das letzte Mal angefangen mit diesen mengentheoretischen Grundbegriffen, ich werde das jetzt noch einmal alles wiederholen, es werden jetzt ziemliche Fragen dazu. Haben dann begonnen kurz mit der Aussagenlogik, und zwar haben wir uns ein paar so Grundideen überlegt, wie ist eigentlich prinzipiell jede Logik einmal aufgebaut, rein formal gesehen. Und da haben wir gesagt, wir müssen immer zunächst einmal ein Vokabular spezifizieren, aus dem diese Logik besteht, also welche nicht-logischen Sprachbestandteile sind da drinnen, sprich welche Konstanten, die irgendwelche Dinge bezeichnen können, irgendwelche Propositionen, irgendwelche Aussagen und welche logischen Elemente sind in der Sprache, welche Variablen, welche logischen Junktoren etc. Dann müssen wir auf dieser Grundlage eine Syntax spezifizieren, das haben wir für die Aussagenlogik schon gemacht, und müssen dann für diese Syntax, die sie auch in der die natürlichen Sprachen gibt, wir haben das angesprochen, eine semantische Interpretation finden. In einer im Prinzip vergleichbaren Weise, wie es es auch in den natürlichen Sprachen gibt, wo man ja auch sozusagen Namen nur dadurch verwenden kann, dass sie entweder eine bestimmte innersprachliche Bedeutung haben, also irgendwelche Wörter wie und, oder etc. in der natürlichen Sprache ist, oder dadurch, dass es Wörter sind, die sich auf bestimmte Gegenstände in der Außenwelt beziehen. Namen wie Wien oder Sessel oder sonst irgendwas. Und nur dadurch, dass wir dieses semantische Wissen besitzen, oder diese Fertigkeit mit der Sprache umzugehen, weil in der natürlichen Sprache können wir die Sätze dieser Sprache verstehen. Ganz analog ist die Geschichte auch in der formalen Logik, gegeben diese syntaktischen Spezifikationen der Aussagenlogik. Also, ich weiß jetzt nicht nochmal auf, wo wir eben diese Aussagenkonstanten eingeführt haben und dann diese einzelnen Linktoren, mit denen wir diese Aussagenkonstanten verknüpfen können, können wir uns jetzt überlegen, wie kann ich eine semantische Spezifikation dafür finden. Und Grundlage dieser semantischen Spezifikation ist zunächst einmal immer das Festlegen bestimmter Bedingungen, bestimmter Adäquatheitsbedingungen oder bestimmter Konventionen, denen die Zeichen, die wir eingeführt haben, genügen sollen. Das werden wir auch in allen anderen Logiken haben, in der Prädikatenlogik, etc. In der Aussagenlogik ist das, was Sie alle mit Sicherheit schon kennen. Das sind diese Wahrheitstafeln, das ist, was übrigens auch gerade vorher in der Übung gemacht worden von Kollegen. Und deswegen, wir werden das nicht lang und breit wiederholen, es geht einfach nur darum zu überlegen, was nutzen uns diese Wahrheitstafeln eigentlich. Beispielsweise haben wir da so ein komisches Zeichen eingeführt, dieses umgedrehte T. Wir können auch das andere Zeichen einführen, diese Zeichen stehen eigentlich nur für Kontradiktionen bzw. Tautologien. Das heißt, diese Zeichen stehen für Formeln, die in dem einen Fall immer wahr sind, immer falsch sind und im anderen Fall immer wahr. Ja? Das heißt, wie müsste ich eine Wahrheitstafel für dieses Zeichen festsetzen? Ich sage einfach, die Wahrheitstafel dieses logischen Symbols steht darin, dass ich festsetze, dass dieses Symbol einfach eine Formel ist, die falsch ist. Oder im anderen Fall nennt sich fest, dass die Formel wahr ist. Nein, das ist ein T sein und das andere ist dieses komische Zeichen da. Ist aber kein Zufall, dass die ähnlich ausschauen. Warum mache ich da jetzt diese Strichel? Ich könnte natürlich genau das gleiche Symbol verwenden, aber die Unterscheidung besteht darin, dass wir da auf der linken Seite ein Zeichen der sogenannten Objektsprache haben, also ein Zeichen dieser Sprache, für die wir die Syntax definiert haben, und auf der rechten Seite haben wir Zeichen einer Metasprache, einer Sprache, in der wir auf einer Metaebene informell festsetzen, was wollen wir eigentlich mit der Objektsprache machen. Diese Metasprache könnte theoretisch natürlich dieselben Zeichen enthalten, spricht nichts Grundsätzliches dagegen, aber meistens verwendet man eben irgendwelche anderen Zeichen, einfach um da nicht Verwirrung zu stiften. Aber wir werden durchaus den Fall haben, vielleicht sogar in dem einen oder anderen Kontext, wo es wirklich sinnvoll ist, sogar dann in der Meta- und in der Objektsprache dieselben Symbole zu verwenden, wenn egal ist, dass es sozusagen in dieselbe geht oder aus welchem Grund auch immer. Definieren wir einen weiteren Junktor, also die Negation, das ist eine klare Sache. Wenn ich da irgendeine Formel phi habe, dann wäre die Idee die in der klassischen Logik, dass man sagt, dass diese Formel phi, dass die Formel nicht phi, wenn die Formel phi wahr ist, welchen Wahrheitswert besitzen muss? Falsch, also einfach die Negation davon, das Gegenteil davon. Und wenn diese Formel phi wahr ist, dann muss die Negation den Wahrheitswert wahr besitzen. Auf der Ebene werden wir uns relativ lang bewegen. Wir werden eigentlich dann erst am Ende in den nächsten zwei Einheiten, wo wir mehrwertige Logik machen, uns mit Fällen befassen, wo man das nur mehr so einfach sagen kann, einfach wenn wir mehrere Wahrheitswerte haben. Wir werden aber sehen, dass es da durchaus analoge Definitionen dazu gibt. Wo dann einfach diese zwei Fälle wahr und falsch als Spezialfälle herauskommen und alle anderen Wahrheitswerte, die man eventuell noch hat, kriegt man dann auch nicht mehr. Also das heißt, im Wesentlichen kann man sagen, 80-90% der Überlegungen, die wir anstellen werden, bewegen sich in diesem zweiwertigen Bereich, wo man das zumindest Negation relativ klar so definieren kann. Ja, stimmt ganz. Wir werden sehen, also auch in der Modallogik werden wir einen Fall haben, nämlich die parakonsistente Modallogik, wo das ein bisschen anders aussieht. Aber ansonsten ist es fast immer so. Wesentlich weniger simpel ist die Sache, oder nein, simpel ist es schon, aber wesentlich weniger klar ist die Sache bei bestimmten anderen zweistelligen logischen Junktoren, insbesondere bei der Implikation. Also die Wahlstapel der Implikation, die Implikation ist für die Wahlstapel aufzeichnen. Ich muss jetzt also sämtliche Wahrheitsbelegungen mir anschauen. Ja, das ist nicht komplett, aber ich nehme dieselbe Reihenfolge wie im Ich muss jetzt überlegen, was soll für in meiner Logik, in meiner Sprachspezifikation die Implikation bedeuten. Was soll dieses Symbol Phi, Pfeil, Psi bedeuten? Und das wird normalerweise immer so gehandhabt, dass man sagt, okay, wenn beides wahr ist, dann ist die Implikation auch wahr. Also etwas Wahres, also was war etwas Wahres, das gibt. Wenn das eine falsch ist und das andere wahr, beziehungsweise das eine, das Phi falsch ist und das Psi auch falsch ist, dann gilt die Implikation genauso. Wenn man sagt, aus etwas Falschen folgt grundsätzlich alles. Ja? Das heißt, auch da haben wir die Wahrheit wahr. Und nur in dem einzigen Fall, wo das Phi den Wahrheitswert wahr besitzt und das Psi den Wahrheitswert falsch, ist die Implikation falsch. Das ist erstens einmal schwierig, weil es auch auf den ersten Blick gar nicht so klar ist, warum man das so macht.
Das wäre so eine Falsifikationsstrategie eigentlich.
Gewisserweise, ja.
Dann kann es wahr sein. Dann kann ich nicht sagen, dass es falsch ist.
Nein, wenn das Phi
sozusagen nur in dem einen Fall.
Wenn das Phi wahr ist, dann muss das Psi auch wahr sein. Das ist
aber nur wenn ich diese zwei Wahrheitswerte habe, kann ich ja nicht auf das Wend anschließen, sondern ich kann nur umgekehrt sozusagen, wenn das Phi wahr ist und das Psi falsch, kann ich sagen, diese Implikation kann nicht wahr sein.
Genau.
Das ist der einzige
vollkommen Fall. Richtig. Das heißt, Sie können sozusagen die Implikation auch so definieren, dass Sie sagen, nicht Phi und nicht Psi. Das steht auf der zweiten, also auf der nächsten Seite im Skript und steht auch diese Äquivalenz. Das ist das, was Sie gemeint haben. Ich kann auch festsetzen, einfach, wenn das Phi wahr ist und das Psi falsch ist, dann ist diese Implikation ungültig und in allen anderen Fällen gilt sie. Ja? Das wäre eine andere Möglichkeit, das zu umschreiben. Es ist einfach der logische Folgerungsbegriff, der logische Implikationsbegriff, der gewissermaßen ausschließend vorgeht. Er sagt, das Einzige, was ich festsetze, ist, dass wenn mein Ausgangsglied der Folgerung wahr ist, dann muss auch das, was aus der Folgerung, als Konklusion behauptet werden wird, wahr sein. Und in allen anderen Fällen ist es auch wahr, sozusagen. Also, Ich treffe diese Festsetzung und daraus folgt natürlich insbesondere, dass wenn mein Ausgangsglied falsch ist, dass die Folgerung in jedem Fall wahr ist. Ja? Und das ist sozusagen vom logischen Folgerungsbegriff her, ist es durchaus sinnvoll, das zu definieren. Mathematische Beweise basieren im Prinzip immer auf dieser Annahme und auf diesem Prinzip, dass man einfach sozusagen einen sehr schwachen Begriff, einen logisch schwachen Begriff der logischen Folgerung zugrunde legt. Schwierig ist die Sache allerdings, wenn man dann sich natürliche Sprachen anschaut und Beispiele aus dem Bereich der natürlichen Sprache überlegt, wo man dann diesen Folgerungsbegriff einsetzt sozusagen. Weil da kommt man sehr schnell zu hochgradig absurden Schlussfolgerungen. Also eben zum Beispiel, das steht da irgendwo drinnen, dieses Beispiel, Sie können da einsetzen, was Sie wollen, zum Beispiel, dass Sie sagen, wenn der Mond aus grünem Käse ist, dann liegt Wien an der Donau. Das wäre ein Beispiel für einen logisch korrekten Schluss, weil der Mond ist aus grünem Käse, die Aussage, dass der Mond aus grünem Käse ist, ist falsch, Wien liegt an der Donau, ist wahr, also ist es ein korrekter Schluss, weil ich diesen Fall habe. Ein anderes Beispiel wäre, der Mond ist aus grünem Käse, also ist die Kuppel der Karlskirche quadratisch und rund. Ja? Also da habe ich eine Folgerung dieses Typs, dass ich einfach aus einem falschen Satz einen weiteren falschen Satz folgere, ist auch korrekt. Weil sobald die Prämisse der Folgerung falsch ist, ist die ganze Aussage korrekt. Ja. Also was schließen wir aus diesen Beispielen? Was würden Sie daraus schließen? Was wäre Ihre Diagnose aufgrund dieser korrekten Anwendung des logischen Folgerungsbegriffs aus der natürlichen Sprache?
Ja. Ich sage das doch nicht über die Kausalität aus. Weil wenn der Monstrum in Jesu besteht und das Wiener an der Donau liegt, hat er inhaltlich jetzt mal normalerweise
nichts miteinander zu tun. Genau, sie wird sagen, aber ein korrekter Folgerungsbegriff, so wie wir ihn in der natürlichen Sprache verwenden, müsste eigentlich was mit Kausalität zu tun haben. Ja, das wäre schon möglich, sozusagen eine relativ sophisticated Form, das zu erklären. Und wir werden auch zu diesen Fällen zurückkommen im Rahmen der Modallogik, wenn wir das relativ ausführlich diskutieren. Und werden einfach zunächst einmal zu dem Schluss kommen, dieser logische Folgerungsbegriff, der ist zwar für rein mathematisch-formal logische Ableitungen ausreichend, funktioniert dort auch wunderbar, aber er ist ganz offensichtlich nicht eins zu eins anwendbar auf den Fall der Folgerung, so wie wir sie in einer natürlichen Sprache formulieren. Es gibt einfach zig Möglichkeiten, zig Varianten, wie eine Folgerung anders aussehen kann. Sozusagen philosophisch oder logisch formuliert könnte man sagen, der Folgerungsbegriff in der natürlichen Sprache ist irgendwie immer ein stärkerer Folgerungsbegriff. Wir müssen viel mehr annehmen, um eine korrekte Folgerung herauszubekommen. Und das werden wir dann auf unterschiedliche Art und Weise formulieren. Ich will jetzt nicht in die Details gehen, weil ich nicht vorgreifen will. Aber wir sehen zumindest einmal, dass da irgendein Problem vorliegt unter Umständen, wenn wir die Logik, die Aussagenlogik oder die klassische Logik anwenden wollen auf natürliche Sprachen, auf den Folgerungsbegriff, wie er in einer beliebigen, natürlichen oder auch wissenschaftlichen Sprache, die jetzt nicht rein mathematisch ist, vorkommen kann. Also das heißt, das wäre so ein erstes mögliches Problem und ein erster möglicher Grund, eine nicht klassische Logik zu verwenden. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht die anderen Wahls davon auch abzahlen. Sie haben das sicher noch in Erinnerung oder können das im Skript durchgehen. Das ist alles sehr sozusagen nachvollziehbar, glaube ich, wie das funktioniert. Was vielleicht ganz interessant ist, ist zu überlegen, dass man eigentlich, ich habe ein Beispiel schon aufgeschrieben, also ich könnte, um das fertig einzuführen, jetzt einfach sagen, ich führe eine Implikation gar nicht direkt in die Sprache ein, und genau das werden wir sogar machen, im Regelfall, sondern ich definiere die Implikation einfach aufgrund der Konjunktion, also das logische Ums, ist der Negation. Ich sage einfach, ich führe dieses Zeichen im Rahmen einer expliziten Definition ein und definiere explizit zum Beispiel nur diese zwei Junktoren. Dann und sagt dann, Implikation bedeutet einfach, dass nicht gilt, dass eine Aussage und ihre Negation gleichzeitig wahr sind. Ja? Und ist das klar, was wir da aufgeschrieben haben? Das ist einfach nur eine andere Möglichkeit, die Implikation auszudrücken in anderen Junktoren, in anderen logischen Beziehungen. Und in ähnlicher Weise kann ich zum Beispiel die Disjunktion, also das logische Oder, nicht ausschließend Oder, definieren, indem ich sage, Phi oder Psi ist per Definition gleich. Ja, was wäre das nicht ausschließende Oder? Ist ganz einfach. Wie kann ich das über die Negation und die Konjunktion definieren? Also Phi oder Psi bedeutet nichts anderes, als dass nicht beide falsch sein dürfen. Ja? Also Oder bedeutet einfach nur, es muss zumindest einer dieser beiden Dinge falsch sein und daher darf nicht gelten, dass nicht Phi und nicht Psi gleichzeitig sind. Also das wäre eine Möglichkeit, zum Beispiel diese Disjunktion einzuführen, die Äquivalenz, also diesen Doppelteil, Phi genau dann, wenn Psi, wiederum könnte man so definieren, dass man einfach sagt, ich sage, das muss geben, Phi impliziert Psi, also dann nehmen wir jetzt schon die Dimension, die ich umgebracht habe, und Psi impliziert Psi. Das ist, glaube ich, auch klar, nicht? Der Doppelpfeil bedeutet einfach, dass ich in beide Richtungen eine Implikation habe, sowohl von Phi auf Psi, als auch von Psi auf Phi. Und so sieht man, dass es eigentlich nicht wirklich notwendig ist, dass alle diese Induktoren explizit oder sozusagen implizit muss eigentlich sein, also innerhalb der Rechtssprache einzuführen und dann im Rahmen der metasprachlichen semantischen Spezifikationen zu definieren, sondern man braucht nur ein paar solche Junktoren, einfach um weniger Schreibarbeit zu haben, könnte man sagen, um weniger Definitionen aufmalen zu müssen und die restlichen Typen dann auf diese zurück. Und deswegen sehen Sie dann, wenn Sie das Skriptum durchblättern, ich habe zwar da am Anfang etliche Junktoren eingeführt, also alle diese Symbole, die da jetzt aufgemalt sind, aber später dann bei den ganzen Definitionen der einzelnen Logiken immer nur oder fast immer nur diese Junktoren Negation und Konjunktion. Einfach vor dem Hintergrund des Wissens, dass man ja dann eh darauf zurückführen kann und dass es nicht notwendig ist, jedes Mal alle diese Junktoren zu definieren. Okay, gibt es dazu irgendwelche Fragen? Also Bereich Wahrheitsdaten, Definition. Also erfahrungsgemäß würde ich sagen, ist es glaube ich nicht sehr schwierig. Wir haben das sicher auch noch in Erinnerung von der Einführungslehrveranstaltung. Deswegen schlage ich vor, gehen wir gleich weiter zur Semantik der Aussagenlogik. Also im Prinzip war das jetzt eine Vorbereitung der Semantik, würde ich sagen. Wir haben uns jetzt überlegt, was wir eigentlich im Rahmen der Semantik definieren wollen. Ja? Und jetzt müssen wir das präzise machen. Und wir müssen jetzt für das gesamte Vokabular, also einerseits für die Aussagekonstanten, die wir eingeführt haben, und andererseits für die logischen Junktoren, semantische Regeln definieren, die den Begriff der Wahrheit eines solchen syntaktischen Elementes festsetzen. Nur brauchen wir natürlich, und das ist das entscheidende Element, was jetzt noch dazu kommt, wir brauchen irgendeine Grundlage, um diese semantischen Regeln, um diesen Wahrheitsbegriff für Formeln definieren zu können. Und diese Grundlage ist, und das haben wir im Prinzip letztens schon angedeutet, ganz am Schluss, wenn Sie sich vielleicht erinnern, diese Grundlage besteht darin, dass wir für diese Sprache, für die nicht logischen Elemente der Sprache, also in dem Fall sind es nur diese Aussagenkonstanten, eine semantische Interpretation zur Verfügung stellen müssen. Ja? Auf gut Deutsch, wir müssen einfach im Fall der Aussagenlogik für jede dieser Aussagenkonstanten sagen oder wissen, ob sie wahr oder falsch ist. Ja? Unter der Voraussetzung, dass wir wissen, für die einzelnen Aussagenkonstanten, ob die wahr oder falsch sind, können wir dann den Begriff der Wahrheit der kompletten, möglicherweise sehr komplexen Formel der Aussagenlogik definieren. Ist im Prinzip klar, nicht? Weil sozusagen, wenn wir das nicht wissen, dann können wir natürlich auch in weiterer Folge, wenn wir sehen, wenn wir bestimmte Formeln sagen, ob sie wahr oder falsch sind, nämlich solche Formeln, die Tautologien oder Kontradiktionen sind, aber für alle beliebigen Formeln geht das nicht. Also, was heißt das konkret? Beispielsweise könnte ich über diese Formel, und das wird dann aus der Spezifikation der Semantik hervorgehen, auch ohne, dass ich weiß, ob das P oder das Q, ob das P, das in dieser Formel vorkommt, wahr oder falsch ist, kann ich feststellen, welchen Wahrheitswert diese Formel hat. Sie ist nämlich falsch im Rahmen der Aussagenlogik, weil aus diesen Definitionen hervorgeht, dass eine Formel nicht gleichzeitig wahr und falsch sein kann. Also kann ich etwas Beliebiges nehmen, das muss die Aussagenkonstante sein. Für eine andere Formel aber, zum Beispiel die Formel P oder nicht Q, nur um Ihnen da Beispiel aufzuzeichnen, ist das nicht von vornherein klar. Ja? In diesem Fall benötige ich eine semantische Interpretation dieser beiden Aussagenkonstanten und kann erst dann sagen, diese Formel ist wahr oder sie ist falsch. Das heißt, das ist vielleicht auch, was man sich überlegen sollte. Im Prinzip, wenn ich da diese Gesamtmenge der Formeln habe, das steht so gerade im Skriptum drin, die Gesamtmenge aller Formeln, also Formeln irgendeiner Logik, dann ist es im Regelfall immer so, dass eine gewisse Teilmenge dieser Formeln den Charakter einer Tautologie hat, das heißt, eine gewisse Teilmenge dieser Formeln hat die Eigenschaft, dass sie unter allen Umständen wahr sind. Die kann auch leer sein im Übrigen, diese Teilmenge. Also nicht in der klassischen Logik, aber wir werden dort sehen, es gibt so mehrwertige Logiken, beispielsweise wo es überhaupt keine Tautologien gibt, aber in den meisten Fällen gibt es so eine gewisse Menge von Tautologien. Dann gibt es eine gewisse Menge von Kontradiktionen, die kann auch leer sein, nur in 10 Ausnahmefällen. Das heißt, es wird im Normalfall eine gewisse Menge von Formeln geben, die die Eigenschaft haben, Kontradiktionen zu sein. Und alle anderen Formeln in der Mitte sind, könnte man sagen, nicht trivial. Und das heißt, dass diese Formeln, die Wahr- oder Falschheit einer Formel, die in diesem Hauptbereich drinnen ist, immer nur auf der Grundlage einer gegebenen semantischen Interpretation einer Sprache definiert ist. Und deswegen brauchen wir jetzt eben da diese semantische Interpretation zu nehmen. Und wie können wir diese semantische Interpretation festlegen? Ja, wir müssen uns einfach irgendwie eine Möglichkeit überlegen, wie wir mathematisch genau sagen können, welche von diesen Aussagenkonstanten jetzt wahr oder welche falsch sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ihr könnt zum Beispiel eine Funktion definieren, also eine solche Interpretation als Funktion von der Menge P der Aussagenkonstanten in die Menge der Wahrheitswerte. Die andere Möglichkeit, die wir meistens wählen werden, ist die, dass ich einfach sage, dieses A ist nichts anderes als eine Teilmenge der Aussagenkonstanten, nämlich die Teilmenge aller Konstanten der Phase. Also es sind zwei äquivalente Möglichkeiten. In dem einen Fall ordne ich jeder Aussagenkonstante einen Wahrheitswert zu, wahr oder falsch, und in dem anderen Fall sage ich einfach, ich beschreibe quasi diese Funktion so, dass ich einfach diese Teilmenge der Aussagenkonstanten herauspicke, die wahr sind. Das ist künftig gesprungen. Sozusagen einfach, man muss halt da 3 oder 4 Zeichen weniger auffallen, die sind verwendet. Also es gibt überhaupt keinen Grund, das eine oder das andere zu bevorzugen. Und auf dieser Grundlage, also der Grundlage dieser Spezifikation, dieser Festsetzung, die mir sagt, von den einzelnen Aussagenkonstanten, ob sie wahr oder falsch sind, kann ich da die Semantik definieren. Vielleicht noch eine kleine Randbemerkung. Wenn Sie das verwirrt, dann hören Sie weg. Man könnte natürlich eines noch dazu sagen. Im Prinzip muss ich, wenn ich für eine einzelne Formel wissen will, ob sie wahr oder falsch ist, natürlich keine semantische Interpretation haben, die mir alle Aussagenkonstanten der Sprache interpretiert, sondern ich brauche eigentlich immer nur eine semantische Interpretation, die die Aussagenkonstante interpretiert, die in der jeweiligen Formel vorkommt. Also das nur als Nebenbemerkung. Wenn Sie sozusagen sehr komplexe Sprachen haben mit unendlich vielen Aussagenkonstanten, dann, und Sie sind aber nur an einer ganz bestimmten Formel interessiert, dann müssen Sie natürlich jetzt nicht eine semantische Interpretation suchen, die Ihnen diesen gesamten Bereich dieser riesigen Menge von Aussagenkonstanten interpretiert, sondern Sie müssen nur eine Interpretation suchen, die diesen Ausschnitt interpretiert von Aussagenkonstanten, die gerade in der Formel vorkommen. Aber wie auch immer, gegeben jetzt eine solche Interpretation, eine solche hinreichende Interpretation für eine bestimmte Formel Phi, können wir jetzt in folgender Weise diese semantischen Definitionen machen. Wir definieren jetzt den Begriff der Wahrheit oder Erfülltheit einer Formel. Das ist einfach so ein Symbol, das man da sehr oft verwendet, das man so lesen kann wie die Formel Phi, die auf der einen Seite steht, ist erfüllt in der semantischen Interpretation oder in der Struktur A, beziehungsweise auch die Formel Phi ist wahr in dieser Struktur oder diese Struktur A ist ein Modell der Formel Phi. Ja, das ist, glaube ich, eigentlich die ursprüngliche Interpretationsweise dieses Symbols. Aber das bedeutet alles das Gleiche. Ja. Wichtig ist zu wissen, ich beschreibe mit diesem Symbol eine Relation zwischen einer semantischen Interpretation auf der linken Seite und einer Formel auf der rechten Seite. Das heißt wieder, wir haben jetzt wieder diese Beziehung, aber auf der rechten Seite meine Objektsprache, also die Sprache, für die wir die Syntax definiert haben. Und auf der rechten Seite haben wir die Metasprache. Die Sprache, in der wir die semantische Interpretation der Objektsprache vornehmen und in der dann sozusagen auch diese ganze Relationsbeziehung zwischen Objektsprache und semantischer Interpretation beschrieben wird. Das heißt, insgesamt ist das, was wir in dieser Semantik machen, natürlich eine metasprachliche Festsetzung. Aber im Prinzip reden wir die ganze Zeit von metasprachlichen Festsetzungen, das gibt ja für Syntax. Warum jetzt Metasprache, Objektsprache, das werden wir vielleicht später noch einmal ansprechen, das hängt mit dieser diesen taskischen Wahrheitsbegriff zusammen, aber das wieder jetzt nicht vorgreifen. Das werden wir dann das nächste Mal in Ruhe besprechen. Jetzt gehen wir mal einfach nur davon aus, wir unterscheiden das und wir haben Objektsprache und diesen Wahrheitsbegriff, das werden wir immer einfach in Ruhe besprechen. So, jetzt müssen wir da eine rekursive Definition vornehmen. Das heißt, wenn Sie sich erinnern, wir haben ja letztes Mal gesagt, diese ganze Formelmenge ist hochgradig rekursiv, das heißt, die Formelmenge wird aufgrund von einfachen Spezifikationen festgelegt, zum Beispiel, dass wenn Phi und Psi zwei Formeln sind, dann ist Phi und Psi auch wiederum eine Formel. Und aufgrund dieser einfachen Spezifikationen kriege ich aber eine ganz große, eine unendliche Menge von verschiedenen Formeln raus, aus beliebigen Formeln Phi und Psi, weil wenn Sie sich zum Beispiel überlegen, wenn das Phi P und das Psi ist Q, dann kriege ich daraus die Formel P und Q und ich kriege aber genauso heraus zum Beispiel die Formel P und Q und P, weil ich ja das auch wieder als Formel kriege und dann kann ich, wenn ich diese Formel habe, wieder das für Phi einsetzen und als Psi nehme ich dann das P, dann kriege ich das oder ich kriege P und Q und P und Q und so weiter und so fort. Das heißt, ich kriege aus einer einzigen oder aus zwei Ausgangskonstanten und der Konjunktion so unendlich viele Formeln daraus. Und wenn man dann mehrere solche Induktoren kombiniert, dann potenziert sich das Ganze. Und deswegen müssen wir jetzt darauf achten, dass wir in dieser semantischen Spezifikation das so definieren, dass wir dann auch tatsächlich alle diese vielen verästelten Möglichkeiten von irrsinnig komplizierten Formeln abdecken können. Wie funktioniert das? Definieren wir mal. Drauf los quasi. Wir definieren als erstes einmal für Aussagenkonstanten, für beliebige Aussagenkonstanten diese Wahrheitsbeziehung und wir definieren sie dann für die Konjunktion und für die Negation. Weil die anderen, haben wir gesagt, die lassen wir weg, weil das machen wir dann mit den expliziten Definitionen. Das heißt, ich definiere jetzt ganz einfach einmal, wenn ich so eine semantische Interpretation A habe, die mir festsetzt von den einzelnen Aussagenkonstanten, ob sie wahr oder falsch sind, dann ist eine atomare Aussage in dieser semantischen Spezifikation wahr, genau dann, wenn, das ist dieses Abkürzung, genau dann, wenn, im Englischen lehrbüchern finden wir immer dieses oder oft, dieses if mit Doppel-F, was dafür für if and only if steht. Also dieses P ist wahr in A, genau dann, wenn P aufgrund dieser zweiten Variante ein Element dieser Menge A. Das heißt, wenn P in diesen durch A festgesetzten, in dieser durch A festgesetzten Menge der wahren Aussagenkonstanten enthalten ist. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn sie in dieser Menge nicht drin ist, dann ist es halt falsch. So, dann nächste Definition, Phi und Psi. Ja, wie können wir das definieren? Also das ist im Prinzip was eigentlich aus dieser Grundspezifikation hervorgeht und aus der Überlegung, was ist eigentlich eine Aussagenkonstante. Das andere ist jetzt was unmittelbar hervorgeht aus der Definition der Wahrheitstafel für die Konjunktion, die wir jetzt da drüben nicht aufgeschrieben haben. Aber diese Wahrheitstafel besagt ganz einfach, dass die Konjunktion wahr ist, nur in dem einen Fall, dass beide Glieder der Konjunktion wahr sind. Ja? Also, Sie könnten das da, ich habe es da leider keinen Platz, wenn Sie das da ergänzen wollten, wenn Sie das irgendwie anders sollten. Wo wäre da das B hinzusetzen? Das einzige? Ganz oben. Das ist wahr und die anderen sind falsch. Das heißt, ich muss das definieren, indem ich quasi diese konventionelle Festsetzung, die ich in der Wahrheitstafel getroffen habe, übersetze in diese metasprachliche Definition. Ja, wann ist das wahr? Genau dann, wenn das Phi in der semantischen Interpretation wahr ist und gleichzeitig das Psi in der semantischen Interpretation wahr ist. Ja. Das heißt, ich mache einfach das Gleiche, was ich da gemacht habe, dass ich da sozusagen meine Zielvorgabe gegeben habe und führe das in meine Metasprache her. Und dann, wie schaut das letzte aus? Wann wäre jetzt nach demselben Prinzip nicht Phi wahr in der semantischen Spezifikation? Das müsste da schreiben. Genau dann wen? Wer weiß es? Was ist die Bedingung dafür, dass das Phi, dass es nicht Phi in einer semantischen Bitte?
Genau dann, wenn nicht C ist. Ne?
Nein. Genau dann, wenn nicht das Phi wahr ist in dem A. Ich muss schauen, ist das Phi wahr in der semantischen Interpretation? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist nicht Phi wahr. Und wenn es der Fall ist, dann ist nicht Phi falsch. Das ist einfach genau diese Geschichte des Umdrehens von Wahrheitswerten, die wir von der Wahrheitstafel übersetzen in diese Spezifikation. So, die Frage ist jetzt aber, gegeben diese Definitionen und diese Sprachspezifikation, die nur die Junktoren nicht und und enthält, wie können wir feststellen, dass diese Geschichte auch ausreichend ist? Wie können wir feststellen, dass tatsächlich mit diesen drei simplen Definitionen die gesamte Formelmenge mit unendlich vielen unglaublich komplexen und unglaublich langen Formeln definiert ist? Die Antwort, diese Antwort, die wir uns in diesem, im Rahmen dieser Vorlesung immer ersparen werden, man muss das über einen Induktionsbeweis machen. Ja, man muss einfach einen sogenannten mathematischen Induktionsbeweis führen, der zeigt, dass wenn das für eine ganz einfache Formel gilt und wenn ich aus einer einfachen Formel auf eine nächst komplexere Formel schließen kann, dann gilt das für alle Formeln. Ja? Das heißt, das ist etwas, was wir uns ersparen, das ist eines der Elemente, das wir in der Vorlesung weglassen werden, aber es ist trotzdem, man sollte trotzdem im Hinterkopf haben, die Idee, dass man da noch irgendwas zu beweisen hat. Ja? Also es gibt da noch irgendetwas, das fähig, wenn ich diese Definitionen habe und das mir sozusagen die Lücke schließt zu meiner semantischen Spezifikation. Der Beweis, den ich noch führen muss, ist, dass ich eben tatsächlich aufgrund dieser Definitionen auch für jede Formel dieser Sprache den Begriff, diese Formel Phi ist wahr, in einer semantischen Operation A definiert habe. Warum lassen wir es weg? Erstens mal wollen wir uns Induktionsbeweise ersparen und zweitens mal ist es in fast allen Fällen eigentlich ziemlich klar, dass das funktionieren muss. Ja? Also man muss sozusagen, man kann gewissermaßen durch Überlegen, also, ja okay, na gut, das müsste irgendwie so gehen. Und wenn man es ganz genau wissen will, dann muss man natürlich in die Details gehen. Das werden wir aber weglassen. Finden Sie aber in jedem Lehrbuch. Also wenn Sie das interessiert, Sie können nachschauen. Also zum Beispiel relativ übersichtlich finden Sie das in diesem Handbook of Philosophical Logic, das Sie auf der Homepage auch hinten in der Liste drin haben, in dem ersten Band. Da gibt es so einen Lieblingsartikel von dem Wilfried Hodges, wo er zum Beispiel auch erklärt, warum ist das jetzt eigentlich die hinreichende semantische Spezifikation in diesen Induktionsbeweis führt für die einzelnen. Okay, soweit einmal zur Aussagenlogik. Was sollte man noch dazu sagen? Also wenn Sie irgendwelche Fragen gibt, bitte sofort melden, sofort sagen. Diese wahrheitsfunktionale Definition, die lassen wir gerne mal weg. Was wir jetzt noch kurz besprechen sollten, ist die Metalogik. Also wir haben ja jetzt gesagt, im Prinzip, wir haben immer diesen Aufbau, wir machen ein Vokabular, dann haben wir die Syntax, dann haben wir die Semantik und dann müssen wir uns natürlich noch, das war im Prinzip schon eine dieser Überlegungen, die wir einführen, die formalen Eigenschaften der Definitionen, die wir da gemacht haben, überlegen. Wir müssen uns überlegen, ist das überhaupt brauchbar, was wir da jetzt zusammen definiert haben? Ist das überhaupt sozusagen verwendbar als Logik? Und Kriterien dafür, ob es verwendbar ist, beziehungsweise besser gesagt, Kriterien dafür, wofür eine solche Logik verwendbar ist und in welchem Rahmen man eine solche Logik verwenden kann, bespricht man eben immer im Rahmen dieser metalogischen Diskussion einer Logik. Zur Metalogik der Aussagenlogik, die ist relativ einfach eigentlich, kann man erstens einmal sagen, dass auf jeden Fall für jede endliche Formel Phi und für jede solche Interpretation A ich immer in endlich vielen Schritten feststellen kann, ob diese Formel 4 tatsächlich wahr ist in der Art und Weise. Ja? Also gehen wir mal davon aus, jetzt, dass wirklich tatsächlich dieses A mir nur die Formeln, die atomaren Formeln interpretiert, die in der Sprache drinnen sind, dann mache ich einfach so eine Wahrheitstafel. Ja? Also ich zeichne mir die einzelnen, ich nehme die einzelnen Konstanten der Formel her. Also ich habe da so ein Beispiel drin, wir können dieses Beispiel kurz aufzeichnen. Ich habe gesagt, ich möchte schauen, ob die Formel P und nicht, das ist eben die, wo auch dieser Druckfehler drinnen ist, wenn Sie das ausbesser ist rechts wird der Fall P und nicht Q oder ja, gehört diese Klammer da meinen
Schrift nach außen, also ich muss genau
offen sein. P und nicht Q oder R. Und die Frage wäre zu beantworten, ob diese Formel, P und Q oder R, wahr ist in der Struktur die aus den Atomanformeln P und Q besteht. Ja, in dieser Struktur sind einfach nur die zwei Atomanformeln P und Q wahr, alle anderen sind falsch. Und um das machen zu können, muss man diese Wahrheitstafel aufmalen. Also einfach PQR, oder da brauchen wir es drum und alles. Das geht so halbwegs so aus. Ich muss jetzt diese ganzen Belegungen machen, WWW, WWF, WFW, WFF, FWW, FWF, FFW, FFF. Also 8 Stück müssen das sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sollten alle sein. Und da überlegen wir jetzt schrittweise einfach mal eine Formel. Also das erste, was ich mir mal überlegen kann, ist das, was da drinnen steht. Oder ich muss jetzt einfach die Wahrheitstafel dahingehend bilden, dass ich mir für jede dieser Wahrheitswertbelegungen daher schreibe, ob die Formel Q oder R wahr oder falsch ist, in diesen Belegungen. Ja? Machen wir das Schritt wieder durch. In dem ersten Fall, wo alle drei wahr sind, muss das Q oder R natürlich wahr oder falsch sein. Das ist wahr, klarerweise. Ne? Wenn alle drei wahr sind, ist es sowieso wahr. Und außerdem ist es immer dann wahr, wenn zumindest eines von den beiden wahr ist. Ne? Das heißt, ich muss die Fälle einfach herauspicken, wo beide Q und R falsch sind, und das sind die Fälle, wo es falsch ist. Das ist der Fall, und der Fall. Ne? Das sind die zwei Fälle, wo es falsch ist, und alle anderen müssen wahr sein. Unterbrechen Sie bitte, wenn ich irgendein Problem sein habe. So. Dann müssen wir uns als nächstes, müssen wir den nächsten Schritt uns überlegen. Jetzt habe ich die Formel Q und R, dann überlegen wir als nächstes die Formel nicht Q und R und als nächstes dann das P und nicht Q und R. Nicht Q und R. So, wie geht da jetzt? Bitte?
Wenn Sie
die Gabel
ein bisschen rausschieben.
Ja. Wenn ich jetzt diese, es ist jedes selbe Beispiel auch im Skript unternehmen. Wenn ich jetzt diese Formel Q und R negiere, dann muss ich natürlich was machen, gemäß der Wahrheitstafel für die Negation? Einfach alle umdrehen. Ja? Ich drehe einfach jeden Wahrheitstafel um, habe da F, 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 W, F, 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 W. So. Und der letzte Schritt wäre jetzt der, zu sagen, ich mache jetzt doch die Konjunktion, das P und nicht Q oder R. Und das funktioniert wie? Ich muss mir einfach die Formeln heraussuchen, wo sowohl das als auch das P wahr ist, und das sind meine Formeln, wo das wahr ist. Und das ist eigentlich nur eine, das ist die, in dem Fall ist es wahr, und in den anderen Fällen ist es falsch. So, Preisfrage: Ist diese Formel jetzt wahr in der Struktur A, die P und R enthält, oder ist die Formel falsch? Falsch? Und zwar warum? Wer kann das ungefähr irgendwie beschreiben, begründen? Also wir müssen uns überlegen, wo haben wir jetzt da eigentlich diese Struktur? Das heißt, diese Struktur muss eine dieser 8 Wahrheitswertbelegungen sein. Und das schauen wir einfach. Die Wahrheitswertbelegung muss so ausschauen, es muss das P wahr sein, das R wahr sein und das Q falsch. Ja? P wahr, R wahr, Q falsch. Das heißt, das wäre unsere Struktur A. Und jetzt müssen wir schauen, ist die gesamte Formel in dieser Struktur A wahr oder nicht? Wenn die ganze Formel in der Struktur falsch ist, dann ist es falsch. Das heißt, ich muss einfach nur mir diese Struktur raussuchen und dann sehe ich anhand des Wahrheitswertes, den ich in dieser Zeile habe, für die Formel, ob die Formel in dieser Struktur wahr oder falsch ist. Das heißt, anders ausgedrückt, wenn ich die Struktur hätte, zum Beispiel die Struktur P, also wo das P wahr ist und das Kunde ist eher falsch, dann hätte ich genau diesen einen Fall, wo die Formel in der Struktur wahr ist. Aber wie gesagt, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich lege gar nicht wahnsinnig viel Wert auf diese Rechenaufgaben. Das ist zwar schon gut, wenn man sich das einmal überlegt, um einfach diese Wahrheitstafeln verstanden zu haben, aber andererseits sollte man immer so ein bisschen was für ein Kreuzworträtsel lösen und so. Wir müssen da nicht unbedingt absolut ins Detail gehen. Ja?
Das Q kommt ja in der Struktur nicht vor. Heißt das alles, was nicht vorkommt, als falsch zu sehen
genau,
ist?
Genau, das wäre eben die Idee gewesen. Die ist ein bisschen komisch, aber wir haben einfach gesagt, wir geben diese Struktur, definieren wir so, dass einfach die wahren atomaren Formeln in diese Menge rein tun. Und alles, was nicht drinnen ist, ist dann falsch. Sonst noch Fragen, Anmerkungen dazu? Gut, dann würde ich sagen, lassen wir jetzt einmal die Wahrheitstafeln sein, das erste, und überlegen uns noch ein, zwei weitere metalogische Eigenschaften. Also, was wir auf jeden Fall einmal sagen können, ist, erste metalogische Eigenschaft, die Frage, ob eine bestimmte Formel Phi, wir haben ja dann nur ähnliche Formeln in unserem Quartal, wenn eine Struktur A erfüllt ist, ist entscheidbar. In jedem Fall. Wenn wir natürlich die Sprache so definieren würden, dass wir auch unendliche Formeln haben, dann wäre das natürlich nicht entscheidbar. Weil unendliche Formel müsste man erst anschauen, ob es dann auch wirklich entscheidbar ist. Das könnte unter Umständen ein bisschen komplizierter sein. Aber aus gutem Grund machen wir das nicht und gehen in dem Fall jetzt von einer Sprache aus, die nur aus ähnlichen Formen besteht, und dann ist das diese Frage der Wahrheit in einer semantischen Interpretation entscheidbar. Und die zweite Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, wie schaut es jetzt aus mit dem Begriff der logischen Folgerung? Und da müssen wir noch ein bisschen was dazu sagen, weil das ist jetzt eigentlich einer der wichtigsten Begriffe überhaupt, den wir haben. Dazu machen wir, also logische Folgerung, dazu machen wir ein paar zusätzliche Definitionen noch. Zunächst einmal definieren wir zusätzlich zu diesem Begriff der Wahrheit einer Formel in einer Struktur den Begriff der Wahrheit einer ganzen Menge von Formeln in einer Struktur. Und so soll dieses Gamma, dieses Großgamma da, soll einfach irgendeine beliebige Menge von Formeln sein. Möglicherweise unendlich große Menge von Formeln. Und es ist klar, dass wir diesen Begriff der Wahrheit einer ganzen Menge von Formeln in einer Struktur quasi automatisch auch definiert haben, weil wann ist diese Formelmenge wahr in der Struktur? Möglicherweise dann, wenn jede einzelne Formel, die da drin ist, wahr ist. Das ist eine ganz klare Sache, das definieren wir einfach sozusagen nach dem gesunden Menschenverstand. Und haben dann einmal den Begriff der Wahrheit einer Menge von Formeln in einer Struktur definiert. Und jetzt definieren wir, und das ist jetzt der entscheidende Schritt, den Begriff der Wahrheit einer einzelnen Formel Phi in einer beliebigen Menge von Formeln. Oder auch eben, was dann dasselbe ist, der semantische Begriff der logischen Folgerung. Wann ist eine bestimmte einzelne Formel Phi wahr unter der Voraussetzung der Wahrheit einer ganzen Menge Gamma von Formen? Und dieser Begriff ist aufgrund dieser semantischen Interpretationsbegriffs ganz in natürlicher Weise zu definieren. Und das hat im Übrigen Task in einem klassischen Paper, ich glaube von 36, über den Begriff der logischen Folgerung festgestellt. warum eigentlich erst Alfred Tarski erst 1936 die Antwort ist ganz klar. Für uns ist das jetzt im Prinzip durchsichtig, was wir da machen, und wir sagen, eh klar, kann nicht anders gehen. Ich hoffe, Sie werden es dann gleich sagen, ich soll mir nicht die Definition hinschreiben. Aber damals war es deswegen jetzt so klar, weil einfach diese ganzen Begriffe, die wir schon längst eingeführt haben, also dieser Begriff der semantischen Interpretation, dieser Begriff der Wahrheit einer Formel in einer semantischen Interpretation, beziehungsweise dieser Trennung zwischen Objekt und Widerspruch, das sind alles Dinge, die hat es zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also in der Logik, wie sie von Frege, von Russell, von anderen frühen Logikern diskutiert wurden, ist einfach noch nicht gegeben. Und deswegen war das tatsächlich eine Revolution, obwohl dieser Begriff, wie wir hoffentlich gleich sehen werden, vor dem Hintergrund unserer Definition eigentlich ganz simpel und ganz klar ist. Und zwar lautet diese Definition folgendermaßen: Eine Formel Phi folgt aus einer Formel Gamma, aus einer Menge von Formeln Gamma. Die kann leer sein, diese Formelmenge, da kann ein Element drinnen sein, kann viele drinnen sein. Unter Umständen unmöglich. Die folgt aus Gamma, wenn sobald, wenn in jeder, oder Moment, ich muss kurz vorhin, dass ich den Satz nicht blöd verholen. Also wenn, ich schreibe es einmal so auf und erkläre noch was kurz dazu. Wenn jede Interpretation A, die Entschuldigung, wenn für jede Interpretation A, in der Gamma wahr ist, gilt, dass auch Phi wahr ist. Ja? Das heißt, die Definition der logischen Folgerung schaut so aus: Ich setze fest, dieses Phi ist eine logische Folgerung von Gamma, wenn, immer dann, wenn ich eine semantische Interpretation habe, in der diese Formeln aus Gamma alle wahr sind, folgt, dass auch diese Formel Phi in dieser semantischen Interpretation wahr ist. Also man könnte es schematisch so schreiben, dass ich für jedes A, wenn ich A Gamma habe, für alle A, wenn ich das A Gamma habe, dann folgt daraus das A. Das wäre eine Möglichkeit, dass, wenn Ihnen das leichter fällt, als Formel und nicht in groß aufzuschreiben. Das heißt, im Prinzip macht man nichts anderes, als dass man diesen Begriff der logischen Implikation, wie wir ihn aufgrund der Wahrheitstafel definiert haben, umlegt auf diesen Begriff der semantischen, der Wahrheit in einer semantischen Interpretation. Anders ausgedrückt, man wendet diese Wahrheitstafeldefinition auf diesen Spezialfall der semantischen Modellbeziehung. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Das braucht man, das ist eigentlich einer der entscheidenden Begriffe der Logik, weil mir dieser Begriff definiert, wann eine Formel Phi aus einer Menge von Prämissen folgt. Und das können Sie zum Beispiel in der Mathematik, wenn wir dann das nächste Mal, nächste und übernächste Mal das diskutieren, können Sie zum Beispiel in der Mathematik versuchen, die gesamte Mathematik mengentheoretisch aufzubauen, indem Sie einfach für jede Theorie, die Sie da konstruieren wollen, Theorie der natürlichen Zahlen oder der reellen Zahlen, eine bestimmte Menge von Axiomen angeben, die diese Zahlenmengen definieren. Und dann sozusagen jedes mathematische Theorem, jeden mathematischen Satz aus dieser Form, aus dieser Prämissenmenge, aus dieser Menge von Axiomen ableiten. Und dafür brauchen Sie diesen Begriff. Weil das muss natürlich alles irgendwie konsistent sein, logischerweise, vor allem in der Mathematik.
Also das ist für Fälle, wo ich sozusagen nicht weiß, ob das da drin ist.
Genau, sozusagen, ja, sozusagen. Also ich definiere einfach allgemein für beliebige Formeln diesen Folgerungsbegriff und kann dann aufgrund des Wissens, wie diese Zusammenhänge sind, für eine bestimmte Formel Phi versuchen, einen Beweis zu führen, dass sie auch tatsächlich ein Theorem ist, gegeben diese axiomatischen Annahmen, die in Gamma drinstehen. Ja?
Ist das auch nicht so als logische Folgerung bezeichnet, das was man auch als Kalkül
Genau, also das hängt zusammen. Also der Kalkül ist dann ein Konzept, das uns ermöglicht, diese logischen Folgerungen abzuleiten. Ja? Wir kommen sofort dazu. Ja? Vielleicht noch kurz, gibt es dazu jetzt noch Fragen zu diesem Begriff der semantischen logischen Folgerung? Ja?
Wenn jetzt das Gamma falsch ist, muss dann das Phi auch falsch sein oder kann es auch wahr sein?
Nein. Wenn das Gamma falsch ist, dann kann das Phi wahr oder falsch sein. Insbesondere ist es so, dass wenn das Gamma immer falsch ist, dann ist es völlig wurscht, ob das Phi wahr oder falsch ist. Ja? Also aus einer falschen Aussage folgt immer eins. Das ist wieder diese Geschichte mit dem Modus-Grünen. Also insbesondere, wenn Sie diese Axiomenmenge so konstruieren, dass da ein Widerspruch drin ist, dann können Sie alles ableiten. Ja? Das ist eine der Grundannahmen der klassischen Logik und eine der Grundannahmen, die wir dann auch diskutieren werden und wo wir uns dann Fälle überlegen werden, wo man diese Annahme dann nicht mehr aufrechterhalten. Ja? Also wenn Sie da drinnen in dieser Formelmenge irgendeinen Widerspruch haben, also wenn Sie zum Beispiel irgendwo eine Axiom haben, wo P behauptet wird, dann haben Sie eine Axiom, wo nicht P behauptet wird, dann haben Sie einen Widerspruch, weil dann haben Sie P und nicht P praktisch und haben dadurch eine Kontradiktion. Im Prinzip bildet diese gesamte Formelmenge dann, egal wie groß sie ist, eine Kontradiktion und das bedeutet, Sie können alles aus dieser Kontradiktion folgen. Ja? Und das gilt immer in der klassischen Logik. Das gilt für alle höherstufigen Logiken, die wir da diskutieren, klassischerweise. Und das gilt auch für klassisch konstruierte Modallogiken. Wenn ich dieses Prinzip verwerfen will, wenn ich also sagen will, das ist nicht plausibel, weil es könnte ja sein, dass ich eine riesige Menge von axiomatischen Annahmen treffe, mag in der Mathematik so sein, es gibt Argumente dafür, aber vor allem könnte es in den empirischen Wissenschaften so sein, ich treffe eine riesige Menge von Annahmen, sehr kompliziert, sehr verästelt, viele von denen sind extrem gut bestätigt, dann habe ich zwar da irgendwo einen Widerspruch drinnen, aber trotzdem ergibt das alles irgendwie einen Sinn und trotzdem müsste dieses ganze System, obwohl es widersprüchlich ist, sinnvolle logische Folgerungen haben und es müsste möglich sein, eben zu sagen, das eine folgt aus dem System und das andere folgt nicht. Und wenn man dieses Prinzip sozusagen aufweichen will, das ist dieses klassische Prinzip der klassischen Logik, dann ist das, was man herauskriegt, also die Möglichkeit, dann nicht triviale Folgerungen abzuleiten, dass eine Formel Phi daraus folgt, der andere Formel Phi nicht daraus folgt, dann ist das, was rauskommt, eine Logik, immer parakonsistente Logik. Auch das werden wir diskutieren. Also parakonsistente Logik, können Sie sich jetzt schon merken, ist eine Logik, die einfach diesen logischen Folgerungsbegriff abschwächt, könnte man sagen. Ja? Die sagt, es kann durchaus so sein, dass ich eine widersprüchliche Axiommenge habe und es muss trotzdem möglich sein zu sagen, das eine folgt aus dem anderen. Okay, noch eine Frage zum logischen Folgerungsbegriff. Wenn nicht, dann kommen wir jetzt gleich zu den Kalkülen. Also wir haben jetzt für diese Aussagenlogik und es wird für alle anderen Logiken, die wir diskutieren, im gleichen oder ähnlichen Maß gelten, diesen Begriff der logischen Folgerung definieren. Also wir haben gesagt, eine Formel folgt aus einer Formelmenge, wenn gilt, dass eben, weil wenn immer diese Formelmenge wahr ist in einer semantischen Interpretation, dann muss auch diese einzelne Formel wahr sein. Und aufgrund dieser Überlegung können wir uns jetzt überlegen, wie sehr ist die Frage, ob jetzt in dieser Aussagenlogik, von der wir jetzt diskutieren, eine Formel aus einer Formelmenge folgt, wie sehr ist dieser Begriff abgesichert, wie sehr ist diese Definition, wie sehr kann ich diese Frage der logischen Folgerung im speziellen Fall der Aussagenlogik überprüfen. Und dazu kann man zunächst einmal auf jeden Fall sagen, wenn ich da jetzt eine ähnliche Menge von Prämissen habe, und das ist der Standardfall, spezielle Fälle in der Mathematik, wo man dann unendliche Prämissenmengen annimmt, aber im Regelfall wir mit endlichen Prämissenmengen rauskommen, dann kann ich das sofort feststellen, beziehungsweise hart feststellen kann, ist zwar nett, weil das unter Umständen eine riesige Menge ist und das ist nicht kompliziert ist, aber wir können sofort sagen, dass es grundsätzlich möglich ist, das festzustellen. Ja? Das heißt, dass diese Frage für eine ähnliche Aussagenmenge, für eine ähnliche Prämissenmenge, ist diese Frage entscheidbar. Und zwar warum? Das können wir im Prinzip jetzt mit unserem Wissen, das wir jetzt haben, schon begründen, warum das so ist. Also, wenn Sie diesen Skript im Skript schon nachlesen haben, dann wissen Sie es vielleicht schon. Ja. Ich meine, das ist nicht ganz so trivial, würde ich sagen, aber im Prinzip ist es nahezu trivial, weil wir können diese Frage deswegen entscheiden, weil wir sagen können, dass diese Frage da, diese Frage der Folgerung einer Formel aus einer Formelmenge nichts anderes bedeutet als die Frage der Folgerung der Konjunktion aller Elemente dieser Formelmenge, also der Implikation dieser Konjunktion auf die Formel phi. Das war jetzt kein wirklich deutlicher Satz. Wir können diesen Folgerungsbegriff herunterbrechen auf die Frage der Gültigkeit, die Frage ist eine bestimmte Formel, eine Tautologie, und diese Formel können wir so konstruieren, indem wir sagen, das da, also das ist so ein großes logisches Unterscheid, das da bedeutet nichts anderes im Fall einer ähnlichen Formelmenge als die Konjunktion aller Formeln, die da drin sind. Also einer ähnlichen Formelmenge mit n Elementen. Kann ich das definieren als die Konjunktion. Und dann kann ich sagen, dass ja letztlich, und das folgt wirklich unmittelbar aus dieser Definition, aus der Wahrheitsdarstellung und aus einer kurzen Überlegung darüber, dass letztlich das, definiert im Sinne von das, identisch ist mit der Frage, ob diese Formel hier eine Tautologie ist. Diese Formel eine Tautologie ist, und das kann ich in der Wahrheitsdarstellung feststellen. Wir haben es zuerst noch nicht gesagt, deswegen müssen wir das jetzt noch beantworten. Wie stelle ich das fest in einer Wahrheitslage? Wir haben zuerst ja nur festgestellt, ob eine bestimmte Formel in einer Struktur wahr ist. Also wie könnte ich mit derselben Wahrheitslage, wenn ich das aufmale da, das ist wieder diese Geschichte, feststellen, ob eine Formel eine Tautologie ist. Was müsste da am Ende in dieser Reihe von Wahrheitswerten gelten, damit die Formel tautologisch ist? Genau. Es müssten einfach alle diese Wahrheitswerte da in der letzten Reihe müssten auf wahr sein. Also insofern ist es eine einfache Geschichte. Ich kann diese Formel konstruieren, gegeben diese Menge Gamma, die ähnlich sein muss, konstruiere ich diese Formelmenge der Konjunktionen aller dieser Elemente, konstruiere dann die Formel, die dann hinten noch die Implikation auf das Phi anhängt, dann mache ich eine Wahrheitstafel, die kann riesig sein, und gehe das halt durch. Oder lasse das am Computer machen. Also das heißt, wir können jetzt sagen, im Prinzip ist auf jeden Fall einmal nur aufgrund dieser Wahrheitstafelüberlegung die Aussagenlogik für ähnliche Prämissenmengen entscheidbar. Das ist überhaupt kein Problem zu sagen, grundsätzlich kein Problem zu sagen, ist jetzt eine Formel phi eine Folgerung einer Formelmenge. Wie wir sehen werden, ist das in der Prädikator in erster Stufe beispielsweise nicht ganz so einfach. Die ist nämlich, was diese Frage betrifft, nicht entscheidbar. Also das ist alles, also je komplizierter die logischen Systeme werden, desto schwieriger werden auch diese Fragestellungen, desto mehr treten da irgendwelche Lücken auf oder treten irgendwelche Fragen auf die man plötzlich mal Karten oder nicht haben. Okay, das heißt, da geht es aber noch, da ist es entscheidbar. Jetzt ist aber schon diese Frage der Kalküle aufgetaucht, wir werden uns damit also systematisch erst das nächste Mal befassen. Jetzt aber kurz eine Bemerkung dazu, Sie haben ja alle in der Einführungslehrveranstaltung auch ein Kalkül für die Aussagenmenge kennengelernt. Kalkül ist natürlich verschließend, nehme ich an, wird es in den meisten Fällen gewesen sein. Was hat das jetzt für einen Sinn? Was ist es für einen Sinn, einen Kalkül für die Aussagenlogik zu verwenden? Weil zunächst könnte ich sagen, ich brauche ihn nicht, weil ich kann das ja eh mit der Wahlsage machen. Trotzdem hat es natürlich einen Sinn, weil wenn ich das wirklich praktisch verwenden möchte, diesen Ableitungsvorgangsbegriff, dann ist es, wie Sie sich leicht denken können, sobald diese Formeln ein bisschen komplizierter werden, fast unmöglich, diese Wahlstafeln aufzuzeichnen, weil das können gleich Wahlstafeln mit unzähligen Wahlwerten sein. Stellen Sie sich nur vor, folgende Überlegung, kombinatorisch. Wenn ich n Aussagenkonstanten in meiner Formel drinnen habe, dann habe ich alle möglichen Kombinationen von Wahrheitswerten als Kombinationen zu berücksichtigen. Und das sind immer 2 hoch n. Wenn ich da 10 Aussagenkonstanten drinnen habe, habe ich eine Tabelle mit 1024 Zellen. Wenn ich 20 habe, sind es schon 1 Million und so weiter. Also das ist die riesige Konstruktionen heraus, die ich nicht wirklich handeln kann, es sei denn mit einem Computer. Und diese praktische Undurchführbarkeit spricht dafür, dass man auch im Fall der Aussagenlogik, obwohl man ihn da eigentlich gar nicht brauchen würde, einen Kalkül verwendet. In der Prädikatenlogik schaut es dann ganz anders aus, weil da braucht man den Kalkül wirklich übersehen, weil die ja unbeschäftigt ist. Aber auch in der Aussagenlogik könnte man Kalkül nehmen. Was hat der Kalkül jetzt für eine Funktion? Ich möchte jetzt den Kalkül nicht im Detail diskutieren, wenn wir das nächste Mal dann gleich für Aussagen und Prädikatenlogik machen, aber wir überlegen uns nur, was er für Funktionen hat, weil Sie kennen das ja im Prinzip. Sie haben da so Regeln und können dann Formeln aus Formeln ableiten. Die Funktion ist einfach die, wir geben diesen Folgerungsbegriff, einen Kalkül zu finden, also so eine Menge von Ableitungsregeln zu finden, der die Eigenschaft hat, vollständig zu sein. Also das wäre das Dritte, was man dann sagen könnte, ein vollständiger Kalkül. Was gibt es natürlich im Fall der Aussagenlogik? Das ist irgendwie ziemlich widersinnig, wenn der Begriff der logischen Folgerung im Chat wäre, es aber keinen vollständigen Kalkül gäbe. Das ist unmöglich natürlich. Aber es gibt insbesondere auch einen vollständigen Kalkül, der viel eleganter ist, als ein Kalkül, den ich irgendwie aus einer Wahlstapelmethode konstruieren will. Und deswegen verwendet man ihn, man hat ein eleganteres Verfahren der Ableitung. Und muss aber dann natürlich, und das haben Sie vielleicht auch, ich glaube die Kollegin Amata macht das in der Einführungsvorlesungsfallwerte, haben Sie vielleicht dann sogar das noch Schritt für Schritt durchgegangen, muss natürlich auch für diesen Kalkül zeigen, dass der auch tatsächlich in einer vergleichbaren Weise mit der Wahlstapelmethode mir wirklich alle logischen Folgerungen liefert und auch nur logische Folgerungen liefert. Weil es könnte ja sein, wenn da irgendwas nicht ganz richtig zusammengebastelt ist in dem Kalkül, dass der Formeln ableitet, dass der die Ableitung von Formeln ermöglicht, die eigentlich gar keine Folgerungen sind, beziehungsweise dass es logische Folgerungen gibt im Sinne dieser taskischen Definition, die ich nicht ableiten kann. Ein solcher Kalkül wäre dann unkorrekt beziehungsweise unvollständig. Ja? Wir haben das nächste Mal dann noch im Rahmen der Prädikatenlogik im Detail diskutieren. Ich kann jetzt dazu sagen, auch sowas existiert im Fall der Aussagenlogik. Wenn wir diesen Kalkül des natürlichen Schließens oder Hilbert-Kalkül oder was auch immer, das ist eh souverän, verwenden, können wir beweisen, dass dieser Kalkül tatsächlich genau alle logischen Folgerungen ableitet. So. Das wäre es jetzt eigentlich einmal zur Aussagenlogik. Das wäre eigentlich alles, was ich da noch wiederholen wollte. Gibt es dazu jetzt noch irgendwelche Fragen? Wenn nicht, dann würde ich sagen, gehen wir noch erst ungefähr 20 Minuten zur Prädikatenlogik über. Das machen wir dann das nächste Mal fertig. Also im Prinzip können wir mal uns ein paar grundlegende Dinge überlegen, das geht relativ schnell. Weil die Prädikatenlogik zunächst ja eigentlich nichts anderes ist als eine Erweiterung der Aussagen. Das heißt, ich habe zunächst einmal, kann ich mir wieder mal überlegen, wie schaut es aus mit dem Vokabular der Prädikatenlogik. Wenn ich will, kann ich in der Prädikatenlogik auch wieder mein aussagenlogisches Vokabular verwenden. Das heißt, ich kann wieder, wenn ich möchte, Aussagenkonstanten verwenden. Manchmal lasse ich das weg, manchmal lasse ich das rein. Und dann habe ich zusätzlich noch zu dem aussagenlogischen Vokabular, das natürlich auch die aussagenlogischen Motoren enthalten muss und etc., habe ich meine speziellen prädikatenlogischen Elemente. Das erste sind einmal Prädikate. Ja? Das ist, ich habe für jedes n größer 0, jede natürliche Zahl, habe ich eine Menge von Prädikaten. Das Das sind Konstanten, Prädikatenkonstanten, die für n-stellige Prädikate stehen. Also wenn das n gleich 1 ist, sind das Konstanten, die für einstellige Prädikate stehen. Einstellige Prädikate, die wir das letzte Mal, wenn Sie sich erinnern, gesagt haben, für die Spezifikation von Mengen steht. Ja, ein einstelliges Prädikat legt mir immer eine Menge von Objekten fest, die ein bestimmtes Merkmal haben. Bei zweistelligen Prädikaten werden das eben dann Mengen von geordneten Paaren, von zwei Tupeln von Objekten. Oder auch, sozusagen linguistisch ausgedrückt, Mengen, die festlegen, dass zwei Objekte in einer bestimmten Beziehung zueinander stehen. Bei dreistelligen Prädikaten haben wir dann drei Objekte, die in einer Beziehung zueinander stehen und so weiter. Und das sind einfach Konstanten, die für Merkmale einer solchen einstelligen, zweistelligen, dreistelligen und so weiter abstehen. Das ist der zweite Teil des nicht logischen Vokabulars. Und der dritte Teil ist dann, dass ich auch Funktionenkonstanten einführen. Wiederum für jede Stellenzahl. Das werden wir nicht immer machen. Wir diskutieren das jetzt eigentlich nur, damit wir das einmal erwähnt haben, dass es auch sowas gibt. Wir werden meistens, insbesondere dann bei der Logik höherer Stufe, nur Prädikatenkonstanten einführen, aus dem einzigen Grund, dass die ganzen Sprachspezifikationen immer ein bisschen komplizierter werden, wenn man Funktionenkonstanten hat. Und wenn Sie sich erinnern, wir haben letztes Mal erwähnt, dass ja Funktionen letztlich nichts anderes sind als Spezialfälle von Relationen. Funktionen sind Relationen, die eine eindeutige Zuordnung beschreiben, die einem Wert auf der einen Seite der zweistelligen Relation genau einen Wert auf der anderen Seite zuordnen. Und deswegen können wir das umgehen und wir werden sogar sehen, wenn man bestimmte Sprachelemente hat, in der Prädikatenlogik, also insbesondere in der und der Operator, in ein paar Wochen werden wir das sehen, dann kann ich ganz simpel und auf eine ganz eindeutige Art und Weise anhand einer Relation, die eine Funktion beschreibt, auch wirklich diese Funktion als Term in diese Sprache einführen. Okay, aber ich will jetzt nicht vorgreifen, wichtig ist, wir brauchen das nicht unbedingt, weil es wird sehr oft verwendet und insbesondere in der mathematischen Logik wird es natürlich verwendet, weil die Mathematik immer sehr viel mit Funktionen arbeitet. Deswegen wäre das irgendwie sperrig, wenn man das weglassen würde, das alles nicht mehr zu machen. Ja, das wäre das nicht-logische Vokabular. Und das logische Vokabular der Prädikatenlogik besteht dann aus einerseits aus Variablen. Eine Menge von Variablen. Warum gehören diese Variablen zum logischen Vokabular und nicht zum nicht-logischen Vokabular? Die Antwort ist ganz klar. Das nicht-logische Vokabular zeichnet sich immer dadurch aus, dass es eine bestimmte Bedeutung haben muss. Es ist eben deswegen nicht logisch, weil das die Sprachelemente sind, die in einer semantischen Interpretation interpretiert werden. Und diese Variablen haben immer variable Bedeutung. Da nehme ich dann die semantische Interpretation und diese Variable kann alles, was in der semantischen Interpretation drin ist, bedeuten. Und deswegen gehört sie in unserer Sprechweise, das ist natürlich eine scheiße Konvention, zu dem nicht-logischen Vokabular. So, und dann haben wir noch natürlich die Junktoren wieder und nicht, wir wollen auch andere, die wir uns aber sparen können, wenn wir sie definieren können. Und zusätzlich noch Junktoren. Und zusätzlich haben wir noch diese Quantoren. Das ist ein neues Sprachelement, das in unmittelbaren direkten Zusammenhang mit den Variablen steht, wie wir sehen werden. Diese Quantoren, dieses umgedrehte A steht für alle gibt und dieses umgedrehte E steht für es gibt ein. Und das können wir uns jetzt eben gleich überlegen. Wir haben ja, wie gesagt, unsere Überlegung war ja die, dass wir gesagt haben, wir wollen uns immer vorher schon quasi eine Konvention festsetzen, was dann die einzelnen Sprachelemente, die wir in diesem Vokabular einführen, bedeuten sollen. Diese konventionellen Festsetzungen haben wir da schon besprochen, da haben wir gesagt, das steht dann für Prädikate und Funktionen, das steht für Stellenzahl. Bei den Variablen haben wir es auch gesagt, das steht dann für irgendwelche Objekte, die in meiner semantischen Interpretation vorkommen. Und jetzt müssen wir für das für alle und für das sagen. Und zwar wird unsere Überlegung folgendes sein, dass wir solche Formeln haben, die diese Formen haben, für alle x, z Phi oder es gibt ein X Phi. Und das soll dann immer so definiert werden, und es gilt auch wieder für alle Logiken, die wir diskutieren werden auf dieser Veranstaltung, es soll immer so definiert werden, dass ich für jedes Objekt C, das in meiner semantischen Interpretation dann vorkommt, ja, jedes Ding, das in der semantischen jedes C soll dann gelten, dass dieses Phi eben wahr ist, sobald ich das X durch dieses C ersetze. Ich mache Substitution, also Ersetzung einer Variable durch einen bestimmten Wert. Ja, im zweiten Fall ist die Konvention die, dass wir da definieren wollen, es muss irgendein C geben, sodass eben diese Formel Phi wahr ist, wenn ich das C für das X einsetze. Und damit kommen wir schon zur Syntax und zur Semantik. Das geht jetzt ruckzuck. Die Syntax. Machen wir wieder diese komische Definition, die ich das letzte Mal aufgeschrieben habe. Sollten Sie sich daran gewöhnen, weil wir das öfter verwenden. Also, wir müssen jetzt die Syntax festsetzen anhand dieser Metavariable Phi, die für Formeln steht. Wir haben gesagt, Phi, das ist einfach eine Variable der Metasprache. Phi steht in dieser Definition immer für eine Formel. Und jetzt sage ich Folgendes. Entschuldigung, das ist jetzt irgendwie. Ja, ich sage jetzt, eine atomare Formel ist eine Formel. Dann, wenn ich zwei Terme gegeben habe, ich habe deswegen gezögert, weil ich Ihnen ja noch nicht gesagt habe, was eine atomare Formel ist. Wenn ich zwei Terme gegeben habe, dann ist die Identität dieser beiden Terme wiederum eine Formel. Wenn ich irgendeine Formel gegeben habe und eine Variable, dann ist das für alle x phi eine Formel. Das ist dann x phi, nicht phi, und das phi und phi steht eben für eine Konjunktion zweier Formeln. Deswegen kommt das phi dazu, weil phi einfach eine Variable ist, die für eine beliebige Formel spielt. Das sind diese etwas exotische Schritte.
Entschuldigung, ja. Wie würden Sie das jetzt sprechen?
Also ich würde sagen, eine Formel Phi ist dadurch definiert, dass sie entweder eine atomare Formel ist, oder sich aus zwei Termen als Identität T ist gleich T zusammensetzt, oder sich aus einer Formel Phi und einer Variable X als für alle X Phi zusammensetzt, oder sich aus einer Formel X und Phi und einer Variable X, also es gibt ein X Phi zusammensetzt, oder eben aus diesem Konjunktur. Dieser Strich ist immer ein Oder. Wenn man das zweite Mal verwendet, dann ist das, glaube ich, relativ eine gute Art und Weise, das übersichtlich zu definieren, weil sonst muss man halt so eine ganze Liste aufschreiben, wenn das gegeben ist, dann habe ich wieder eine Formel und das ist immer kompliziert. Ja, was ich Ihnen noch nachreichen muss, ist natürlich, sind diese Begriffe des Kerns und der Atomarformel. Dazu ist jetzt Folgendes zu sagen. Das definieren wir wieder im Fall des Termes rekursiv, das heißt, wir sagen, wenn ich jetzt so eine Aussagenkonstante, also eine Funktionskonstante f habe, eine endstellige Funktionskonstante f, irgendeine endstellige Funktionskonstante f, und ich habe n Terme, dann ist dieses f n von diesen n Termen als Argumenten wiederum ein Term. Außerdem ist jede Variable x ein Term und jede Individuenkonstante c. Hoppala, Individuenkonstante war gar nicht geschrieben. Ja, aber da will ich auch. Also Individuenkonstante. Aber im Skriptum ist es. Das heißt, Variablen können solche Termargumente sein von einer Funktion. Individuenkonstanten können Argumente sein. Aufgrund der Rekursivität dieser Definition können aber insbesondere auch wieder Funktionen selber Argumente einer Funktion sein. Das ist der Grund, warum wir es eigentlich ungern verwenden, diese Funktionen bei unseren Sprachdefinitionen, weil man da eine relativ komplexe Struktur zusammenbringt, so verschachtelte Funktionen, und es ist nicht für uns nicht so ganz klar, warum wir das jetzt unbedingt da brauchen. Deswegen lassen wir es nicht. Das heißt, was heißt das im Klartext? Das heißt, wenn ich eine Funktion habe, die hat drei Argumente, dann kann das zweite Argument zum Beispiel wieder irgendeine andere Funktion sein mit zwei Argumenten. Ja, also ich hätte da jetzt zum Beispiel eine Funktion mit drei Argumenten, wo das erste Argument eine Variable ist, das zweite Argument eine Funktion mit zwei Argumenten, wo das erste Variable ist, das zweite Konstante, und das dritte Argument der äußeren Funktion ist in dem Fall wieder eine Variable. Wie gesagt, da steckt nichts wahnsinnig Aufregendes dahinter, das ist einfach nur eine rekursive Struktur, die man dadurch kriegt, dass Funktionen ja ihrerseits immer Objekte definieren. Funktionen haben ja keinen Wahrheitswert.
Was ja? ist das Argument einer Funktion?
Das Argument einer Funktion ist eben wieder entweder eine Variable oder eine Konstante oder wieder eine Funktion.
Ja, was ist ein Argument einer Funktion?
Also, Argument einer Funktion ist ein Teil dieser Ausgangsmenge der Funktion. Die Funktion ordnet jedem Element, das man ihr übergeben kann, einen Wert zu. Und diese Elemente, die wir den Funktionen übergeben, das können einstellige Werte sein, oder zweistellige, oder dreistellige, oder vierstellige. Ja? Und so weiter.
Das ist ein großer Vorteil von solchen Funktionen, eben, dass sie in Abhängigkeit zu einer anderen Variable stehen. Das kann man jetzt sonst schon ausdrücken.
Ja, sicher, sicher. Weil man kann mit diesen Funktionen sehr viele Dinge ausdrücken, die man sonst nicht ausdrücken kann. Und das, man braucht es natürlich auch in gewisser Weise. Aber wir führen diese Funktionen in manchen Logiken nicht, dass sie nicht einfach nicht braucht, sondern einfach, weil es einfach wäre, wenn man es weglässt und wenn man sagen können, wie können sie eigentlich die als Relation aufstellen. Aber an sich ist es eine extrem wichtige Sache natürlich und das ist sozusagen das Umlauf mathematischer Konstruktionen, mit den Inhaltsfunktionen. Okay, also das heißt, diese Funktionen können ihrerseits wieder eine rekursive Struktur aufweisen, und zwar deswegen, weil eben jede Funktion ihrerseits einen Wert zugewiesen bekommt, und dieser Wert kann wiederum natürlich das Argument von einer anderen Funktion sein, und so weiter und so fort. Dadurch entsteht so eine Verschachtelung, die man bei atomaren Formeln nicht hat. Bei einer atomaren Formel ist es im Prinzip einfacher, eine atomare Formel besteht einfach immer aus Termen. Wenn ich jetzt eine einstellige Prädikatenkonstante habe und ich habe n Terme, ihrerseits natürlich verschachtelt sein können, das ist klar, das kann irgendwas aus diesem Konvolut sein, dann kriege ich daraus diese einstellige atomare Form. Und der Unterschied zwischen atomaren Formeln und Termen, das ist was, das ist auch, was wir uns überlegen sollten. Was unterscheidet eine atomare Formel von einem Term? Rein mathematisch, formal gesehen. Der Unterschied ist ganz einfach. Der Term bekommt einen Wert aus der jeweiligen Domänenmenge der Struktur, der Domänenmenge der semantischen Interpretation meiner Sprache zugeordnet. Ja. Wir werden das dann sehen, wie das funktioniert. Wenn ich so eine semantische Interpretation für die Prädikatenlogik definiere, dann muss diese semantische Spezifikation insbesondere zunächst einmal eine Grundmenge festsetzen. Sozusagen ein Universum von Objekten, von dem wir reden in dieser Prädikatenlogik. Und der Term bekommt in einer solchen semantischen Interpretation immer ein Objekt dieser Grundmenge zugeordnet. Das könnte zum Beispiel sein, die Grundmenge könnte sein, alle raumzeitlichen Objekte, alle materiellen Gegenstände. Und jedes dieser Dinge kann irgendwie ein Objekt sein, das durch so einen Term spezifiziert wird. Die atomare Formel dagegen bekommt immer einen ganz bestimmten Wert zugeordnet, nämlich einen Wahrheitswert. Das ist wie im Fall der Aussagenlogik, ist die atomare Formel eine Formel, die in der semantischen Spezifikation als wahr oder falsch bestimmt wird und die dann wieder mit Konjunktionen mit anderen Formeln zusammenhängen kann. Also die atomare Formel ist sozusagen das atomare Glied meiner aussagenlogischen, des aussagenlogischen Teils der Prädikatenlogik, könnte man sagen. Während Funktionen, Terme, Variablen und Konstanten da eben für nicht für Wahrheitswerte, nicht für Objekte, die Wahrheitswerte sind, stehen, sondern für Objekte, die einer beliebigen Grunddomäne meiner jeweiligen semantischen Interpretation entstammen. Dazu noch irgendwelche Fragen? Ich schon fast vielleicht sollten wir die Semantik dann das nächste Mal im Detail besprechen. Weil vielleicht, wenn wir es ja so angesprochen haben, sagen wir doch ganz kurz, was so eine Struktur dann macht, weil dann brauchen wir das nächste Mal nur die semantischen Spezifikationen aufschreiben. Also, wir müssen jetzt ja, wenn wir uns zurückerinnern an das Vorbild Aussagenlogik, ist das, was uns jetzt noch fehlt. Also wir haben Vokabular festgesetzt, wir haben eine Menge von Formeln definiert, anhand dieser Subspezifikationen, Terme und atomare Formeln, die da notwendig waren, weil eben die Prädikatenlogik in diesem Bereich, genau in diesem Bereich, eine komplexere Struktur aufweist als die Aussagenlogik. Und aufgrund dieser syntaktischen Festsetzungen müssen wir jetzt zu dem nächsten Schritt kommen, nämlich zu der Frage, wie kann ich jetzt diese Sprache, diese formale Sprache, diese syntaktische, es gibt diese formale Sprache, in einer semantischen Interpretation an eine bestimmte externe Wirklichkeit, an die Form einer bestimmten externen Wirklichkeit anbieten. Ja? Und diese Geschichte, wir kommen jetzt dann praktisch zur Semantik, und das machen wir wieder mit so einer semantischen Interpretation oder Struktur. Meistens nennen wir das Struktur, also das ist immer mit so einem A bezeichnet. Wir müssen uns jetzt überlegen, was muss eine Struktur leisten im Fall der Prädikatenlogik erster Stufe im Unterschied zu dem ursprünglichen Fall der Aussagenlogik. Bei der Aussagenlogik, wenn wir noch einmal rekapitulieren, hat die Struktur ja nichts anderes gemacht, als festzulegen, für jede Aussagenkonstante der Sprache, ob diese wahr oder falsch ist. Und das ist sozusagen nach Frege, wäre das eben die Festsetzung der Bedeutung, der Extension dieser Konstanten gewesen. Frege sagt, ich muss eben schauen, ob diese jeweilige Aussagenkonstante das Wahre bezeichnet oder das Falsche. Sozusagen. Das ist Frege's Ausdrucksweise. Und genauso wie wir in der so verstandenen Aussagenlogik eben diese Sprache in einer Struktur an eine externe Wirklichkeit binden, machen wir das auch in der Prädikatenlogik. Und daher brauchen wir als allererstes einmal eine Domäne. Das heißt, ich definiere jetzt, weil das ist jetzt wieder so eine beliebige Festsetzung, kann man so und so machen, definiere jetzt diese Struktur A immer im Sinne einer Funktion. Ja, das ist eine Funktion, die soll für alle Bestandteile meiner Sprache jeweils, wenn ich die als Argumente dieser Funktion übergebe, mir entsprechende Bedeutungen festsetzen. Und der erste Bestandteil der Sprache ist ein metasprachlicher Bestandteil, nämlich die metasprachliche Variable groß Delta, die für die Domäne meiner Struktur steht. Dieses Delta steht für das Universum, über das wir in diesem konkreten Fall einer semantischen Interpretation sprechen wollen. Das heißt, dieses A von Delta ist zunächst einmal eine beliebige Menge, die durch diese Struktur festgesetzt wird. Ja, also dieses Delta, das ist ein bisschen komisch, aber es ist irgendwie nicht ganz unlogisch zu sagen, ich brauche quasi ein zusätzliches Sprachelement, das nicht Teil der Objektsprache ist und das mir bestimmt einfach nur die Domäne meiner Sprache, über die wir da sprechen werden. Wie man das jetzt formal macht, ist gut gesprochen. Also das ist einmal das Erste. Wir brauchen so eine Domänenmenge A von Delta, die mir festsetzt, wovon wir eigentlich in dieser Sprache reden. Also was könnte so Domänenmengen sein? Zum Beispiel in der Mathematik könnte diese Domänenmenge sein, die jeweilige Zahlenmenge, von der wir reden. Das könnte eine intendierte Domäne sein, die natürlichen Zahlen oder die reellen Zahlen. Oder die Domänenmenge könnte sein in einer anderen Struktur, wo wir über die hauptsächliche Wirklichkeit reden, zum Beispiel die Menge der materiellen Objekte. Muss aber natürlich nichts Materielles sein, das könnte auch, weiß nicht, die Menge der unlustigen Ideen sein oder so. Oder der lustigen Ideen. Also, ich habe nur ein paar so absurde Beispiele auf, um zu demonstrieren, diese Domänenmenge, das muss nicht irgendeine bestimmte Form von Ontologie oder auf irgendwas restriktiert sein. Es kann irgendwas sein. Ja? Es können Zahlen sein, es können mathematische Objekte sein, es können materielle Objekte sein, immaterielle Objekte. Das ist überhaupt nicht festgelegt. Die Logik ist, was das betrifft, völlig ontologiefrei und restringiert sich da auf nichts. Das Einzige, was sie restringiert in unserer Spezifikation, in unserer Herangehensweise, ist, dass es eine Menge sein soll, im Sinne dieser Menge direkter Sprache. Das macht man aber auch nur, um uns dann irgendwelche Schwierigkeiten entschuldigen. Dann, also das ist ganz kurz so fertig, dann muss er als nächstes aufgrund dieser Domäne wiederum, und das ist jetzt wirklich ganz parallel zur Aussagenlogik, einfach alle Elemente meines nicht-logischen Vokabulars mit entsprechenden Interpretationen versehen. Also wie Sie das von Frege kennen, sie muss einfach zum Beispiel für jeden, fangen wir mal an mit den Intuieren-Konstanten, die ich fast übersehen hätte, sie muss zum Beispiel für jeden Eigennamen ein Objekt festsetzen, auf das sich dieser Eigenname bezieht, dass die Bedeutung dieses Eigennamens fest. Das heißt, für jede Individuenkonstante muss diese Struktur ein Element einer Domänenmenge festsetzen. Also wenn diese C eine Individuenkonstante ist, dann setzt diese Struktur ein Element aus dieser ursprünglichen Domänenmenge A von Delta fest. Sie pickt irgendein Ding aus dieser Domäne heraus und sagt, das ist jetzt das Ding, das in dieser thematischen Situation den Namen bezeichnet. Jede endstellige Prädikatenkonstante muss dann entsprechend eine Relation bezeichnen, natürlich. Jede endstellige Prädikatenkonstante muss eine Relation bezeichnen. Und wir haben ja letztes Mal, wenn Sie sich erinnern, diesen Begriff der Relation definiert und haben gesagt, eine Relation ist immer eine endstellige Relation ist eine Menge von N-Tupeln, also eine Menge von endstelligen Listen aus Elementen einer Menge. Und deswegen muss diese Prädikatenkonstante eine Teilmenge dieser Menge aller N-Tupel, die ich da bieten kann, ausdrücken. Das haben wir so aufgeschrieben. Also das, wenn Sie diese Zeichen sehen, Schwindelanfälle kriegen, dann lesen Sie es noch einmal nach vom letzten Mal. Also das ist einfach nur die Menge aller N-Tupel, die ich aus den Elementen dieser Menge bilden kann. Würde das sozusagen in Worten ausgedrückt werden. Und die Funktionenkonstante ist das letzte, was dann noch fehlt. Der Funktionenkonstante würde sie dann einfach eine Funktion eine Funktion oder schauen wir es so, das ist eine bestimmte Funktion von A von Delta nach A von Delta. Dieses A von Fn definiert einfach eine Funktion von der Domänenmenge in der Domäne.
Das heißt, sie muss A in der Menge bleiben.
Die Funktion ist in dem Fall immer, muss in dieser Menge, in dieser Grundmenge drinnen bleiben. Das ist ja willkürlich festzusetzen, wenn wir nur eine so eine Grundmenge haben. Es könnte natürlich auch mehrere sein, aber wir sprechen nur über diesen Spezialfall, wo nur A verlassen. Ja, und dann müssten wir noch. Da könnte man natürlich auch noch die Aussagenkonstante definieren, wenn wir wollen. Ich würde sagen, es ordnet jeder Aussagenkonstante einen Wahrheitswert zu. Aber wie gesagt, das Aussagenkonstante, die lasten wir manchmal auch weg, wenn man Prädikaten nimmt. Wichtig sind diese Bestandteile da, es geht einfach darum, die Prädikatenlogik muss eine Grundmenge definieren und dann definiert sie aufgrund dieser Konstanten bestimmte Relationen und bestimmte Funktionen über diese Grundmenge und bestimmte Namen, die Elemente in dieser Grundmenge bezeichnen. Und das entspricht wirklich ganz diesen Festsetzungen, die der Frege zum Beispiel trifft, über diese Unterscheidung Sinn und Bedeutung, das ist die Bedeutung eines Wortes.
Bei dieser Sache
A
von
Fn,
wenn diese Funktion endständig ist, dann müsste die Wertemenge auch endständig sein, oder nicht?
Vollkommen richtig, ja, danke. Sorry. Also das heißt, das muss von einer endstelligen Wertemenge muss sie in die Menge der Domäne. Also bei der endstelligen Funktion müssen natürlich wiederum die Argumente der Funktion selbst n-Tupel sein. Das ist ja das Ziel. Okay, das war's. Ich meine, wir haben jetzt zwar keine Zeit für Diskussion, aber ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir jetzt einmal das nächste Mal diesen Exkurs fertig machen und uns dann den grundsätzlicheren Fragen widmen. Ich sage, nächste Woche ein Fails und in zwei Wochen, 29. sehen wir uns.